Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In dieser Folge erreichen wir den Schluss des zweiten Korintherbriefes. Die letzten vier Kapitel dieses Briefes sind noch einmal den Kritikern und Gegnern des Apostels Paulus gewidmet. Wohlgemerkt seinen Kritikern und Gegnern innerhalb der christlichen Gemeinde von Korinth. Sie unterstellen ihm, dass er in seinen Briefen zwar vollmächtig auftritt und kein Blatt vor den Mund nimmt, aber wenn man ihn persönlich zu Gesicht bekommt, ist man enttäuscht. Schon rein äußerlich unterscheidet er sich kaum von einfachen Leuten, die von ihrer Hände Arbeit leben. Immer wieder ist Paulus als Zeltmacher tätig, ist auf dem Marktplatz anzutreffen, nicht selten mit anderen Leuten im Gespräch. Seine Predigten könnte man als Hausmannskost bezeichnen, denn allein schon von der Ausdrucksweise her erreichen sie nicht das Niveau, mit dem vor allem manche Philosophen brillieren. Aber selbst mit manchen christlichen Verkündigern kann Paulus angeblich nicht mithalten. Mit diesen Vorwürfen würde Paulus wohl irgendwie umgehen können, wenn manche seiner Gegner nicht seine Berufung zum Apostel in Frage stellen würden. Und wenn diese anderen christlichen Verkündiger, die Paulus Überapostel nennt, tatsächlich nur das reine Evangelium verkündigen würden. In der Auseinandersetzung mit seinen Kritikern und Gegnern hat sich Paulus auf ihre Diskussionsebene begeben und hat die ach so wunderbaren Leistungen der Überapostel aufgezählt. So nennt Paulus diejenigen, die wie echte Apostel in der christlichen Gemeinde auftreten, die das Evangelium aber nicht unverfälscht predigen. Zu ihren unangenehmen Eigenschaften gehört es außerdem, dass sie viel darüber reden, was sie bereits alles um ihres Glaubens willen ertragen und erlitten haben. Dem Apostel Paulus liegt es eigentlich fern, mit solchen Dingen herumzuprahlen. Aber im Grunde bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als nun eben auch seine eigenen Fähigkeiten und seine geistlichen Erfahrungen hervorzuheben. »Ich bin ein Narr geworden«, werden wir Paulus gleich sagen hören, weil er sich darüber ärgert, dass er mit derlei Dingen auftrumpfen muss. Denn aus seiner Sicht sagen seine eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten nichts darüber aus, ob Gott ihn zum Apostel berufen hat oder nicht. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, verweist Paulus auf die Zusage seines Herrn, »Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.« Und dann geht Paulus kurz auf die Konsequenzen ein, die er aus dieser Zusage für sich zieht. »Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne«, schreibt er. Und weiter ab Vers 10, »Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich bin ein Narr geworden. Dazu habt ihr mich gezwungen, denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel, obwohl ich nichts bin. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten.« Man merkt hier richtig, wie sich Paulus hin und her gerissen fühlt. Eigentlich müssten die Christen in Korinth doch zu ihm stehen und die sogenannten Überapostel in ihre Schranken weisen. Stattdessen werden diese Leute wegen ihrer angeblichen Hingabebereitschaft so gelobt, dass Paulus sich gezwungen sieht, mit seinen eigenen Fähigkeiten und geistlichen Erlebnissen ebenfalls zu prahlen. Wohl wissend, dass Gott nicht so sehr die besonderen Stärken des Apostels Paulus, sondern seine Schwachheit in den Dienst stellen möchte. Als letzten Trumpf im Ärmel, so möchte ich es einmal ausdrücken, bringt Paulus noch die besonderen Kennzeichen eines echten Apostels ins Spiel. Anhand dieser Zeichen sollten die Korinther eigentlich in der Lage sein, die echten Apostel von den falschen zu unterscheiden. »Es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen«, schreibt Paulus. Dazu kann beispielsweise die Gabe der Krankenheilung gehören. Mitunter wurden sogar Verstorbene ins Leben zurückgeholt. Nicht zu vergessen die Gabe, plötzlich in verschiedenen Sprachen sprechen zu können. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten hatte genau dieses Phänomen für großes Aufsehen gesorgt. Doch auch der Apostel Paulus hat wohl über die Gabe verfügt, niemals erlernte Sprachen zu sprechen und zu verstehen. Allein als er durch Galatien zog, bekam er es mit schätzungsweise 50 verschiedenen Dialekten und Sprachen zu tun. Warum hat Gott manche seiner Boten mit dieser Fähigkeit ausgestattet? Ganz einfach, weil es sonst viel, viel länger gedauert hätte, die Botschaft des Evangeliums im ganzen Römischen Reich zu verbreiten. Außerdem dienten alle besonderen Gaben, über die ein Apostel verfügte, dazu, seine Autorität und Vollmacht unter Beweis zu stellen. Deshalb weist Paulus im gerade vorgelesenen Bibeltext auf die Zeichen hin, die unter den Korinthern geschehen sind. Anhand dieser Zeichen hätten sie eigentlich erkennen müssen, dass Paulus ein richtiger Apostel ist, der sich hinter den Überaposteln und den falschen Aposteln nicht zu verstecken braucht. In Vers 13 kommt Paulus nun indirekt auf einen Vorwurf zurück, den er wohl nicht nur von seinen Kritikern mehrmals zu hören bekommen hat. Es geht um seine Ankündigung, die Gemeinde in Korinth so bald wie möglich für eine längere Zeit zu besuchen. Viele Christen sehnten diesen Besuch herbei, weil sie noch immer geistlichen Nachholbedarf hatten und weil auch manches in der Gemeinde nicht wirklich rund lief. Sie jammerten vermutlich, wann machst du denn endlich deine Ankündigung wahr? Wir warten schon so lange auf dich. Die Kritiker des Apostels Paulus unter den Christen behaupteten deshalb schon, er traut sich nicht, zu uns zu kommen, weil er die persönliche Auseinandersetzung mit uns fürchtet. Beide Vorwürfe weist Paulus von sich, indem er in den Versen 13 und 14 schreibt: Was ist's, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden, außer dass ich euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, ich bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Paulus versteht sich von Anfang an als ein geistlicher Vater der Gemeinde in Korinth. Schließlich hat er sie, zusammen mit anderen und mit Gottes Hilfe, gegründet. Genau aus diesem Grund bezeichnet er die Christen in Korinth auch als seine lieben Kinder. Von ihnen erwartet er nicht, dass sie ihm etwas Gutes tun und für seinen Lebensunterhalt sorgen, sondern er will für sie Schätze sammeln, wie er sich ausdrückt, indem er sie im christlichen Glauben unterweist. Vers 15. Weiter schreibt Paulus: Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Anders ausgedrückt, für euch, ihr lieben Korinther, würde ich notfalls sogar mein Leben hingeben. Doch weil es unter den Christen in Korinth noch immer Leute gibt, die Paulus nicht so recht trauen, fügt er hinzu: Kann es denn sein, dass je mehr ich euch liebe, umso weniger liebt ihr mich? Man merkt hier deutlich, wie sehr Paulus darunter leidet, dass nicht alle seine Glaubensgeschwister voll und ganz hinter ihm stehen. Deshalb argumentiert er weiter, Vers 16, »Nun gut, ich bin euch nicht zur Last gefallen. Aber bin ich etwa heimtückisch und habe euch mit Hinterlist gefangen?« Nein, mit Hinterlist hat er die Korinther nicht gefangen. Aber gefangen hat er sie schon, und zwar ganz im Sinne von Jesus Christus, der ja zu einigen seiner künftigen Jünger gesagt hat: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Weiter fragt Paulus die Korinther: Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Haben wir nicht beide in demselben Geist gehandelt? Sind wir nicht in denselben Fußtapfen gegangen? In diesen Versen ist eine Anspielung enthalten auf eine besonders clevere Art der Evangeliumsverkündigung, die Paulus natürlich ablehnt. Sie besteht darin, dass man die Menschen zuerst für sich selbst vereinnahmt und dann im Nachgang ein paar getreue Diener zu ihnen schickt, um bei ihnen abzukassieren. Denn schließlich sollen die anderen ja die Möglichkeit bekommen, ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. So jedenfalls die Strategie, mit der Paulus und seine Mitarbeiter rein gar nichts zu tun haben wollen. Trotzdem wird Paulus das Gefühl nicht los, sich selbst gegen solche Vorwürfe verteidigen zu müssen. Weiter ab Vers 19. Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden jedoch in Christus vor Gott. Aber das alles geschieht, meine Lieben, zu eurer Erbauung. Ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Soweit die Verse 19 bis 21. Ehrliche Worte eines ohnehin schon gedemütigten Mannes. Die Vorfreude auf seinen Besuch bei den Korinthern ist verschiedenen Befürchtungen gewichen. Ganz gewiss nicht ohne Grund. Schlimm genug, dass Paulus befürchten muss, immer noch bestimmte Missstände anzutreffen, die er bereits im ersten Korintherbrief angesprochen hatte. Doch darüber hinaus wird es vermutlich endlose Diskussionen darüber geben, die nur allzu leicht Verbitterung nach sich ziehen. Manches von dem, was Paulus befürchtet, kommt mir nur allzu bekannt vor. Neid, Zorn, Zank und üble Nachrede gibt es auch in den heutigen Gemeinden. Und auch Aufgeblasenheit. Dieser Begriff erinnert an Frösche und Kröten, die mit ihren aufgepumpten Schallblasen manchmal fast doppelt so groß aussehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Wirft man jedoch ein kleines Steinchen in den Tümpel, ist die ganze Pracht schnell dahin und die Tiere springen ins Wasser. So ähnlich verhält es sich auch mit aufgeblasenen Glaubensgeschwistern. Im zuletzt vorgelesenen Vers ist auch von Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung die Rede. Das erinnert uns daran, dass Korinth eine weltoffene, aber auch sehr freizügige Stadt war. Der Hafen war nicht nur ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aller Art, sondern mit den Schiffen kamen auch Seeleute in die Stadt, die sich dort amüsieren wollten. Aber auch die Einheimischen suchten Zerstreuung in jeglicher Hinsicht. Manche interessierten sich für heidnische Religionen, andere für die verschiedenen philosophischen Lehren. Kein Problem in Korinth. Dort gab es eine große Angebotspalette, um sich in einem geistlichen Sinne zu verunreinigen. Und davon machten eben auch manche Christen Gebrauch. Schlimm, denn eigentlich sollten Christen doch das Salz der Erde und das Licht der Welt sein. Trotzdem ist Jesus das Wagnis eingegangen, seine Gemeinde aus lauter solchen schwachen und für Sünde anfälligen Menschen zu bauen. Weil das so ist, will auch der Apostel Paulus nicht aufgeben, die Sünder in der Gemeinde von Korinth zur Ordnung zu rufen. In den ersten Versen von Kapitel 13 kündigt er an: Jetzt komme ich zum dritten Mal zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es vorausgesagt und sage es abermals voraus, wie bei meinem zweiten Besuch, so auch nun aus der Ferne, denen, die zuvor gesündigt haben, und den anderen allen. Wenn ich noch einmal komme, dann will ich nicht schonen. Paulus zitiert hier einen Vers aus dem fünften Buch Mose. Wenn es zu einer Verhandlung vor einem Richter kommt, soll jede Aussage von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden, damit bloß niemand zu Unrecht verurteilt wird. Wenn Paulus nun bei seinem dritten Besuch in Korinth auf dieselben Vorfälle und Missstände treffen sollte wie bei seinem ersten und seinem zweiten Besuch, dann will er das gewissermaßen wie eine weitere Zeugenaussage bewerten und die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Das wird seine Beliebtheit unter den Korinthern sicher nicht steigern, aber als Apostel fühlt er sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde nicht weiter den Bach runtergeht. Ab Vers 3 schreibt Paulus: Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch. Denn wenn er auch gekreuzigt worden ist in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir uns doch mit ihm lebendig erweisen an euch in der Kraft Gottes. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Untüchtig sein. Im heutigen Sprachgebrauch klingt das nach faul und untätig sein. Das ist hier jedoch nicht gemeint, sondern es geht gewissermaßen darum, ob jemand zum Christsein ertüchtigt wurde. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, schreibt Paulus, prüft euch selbst. Sollte jemand bei einer solchen Überprüfung feststellen, nein, Jesus Christus ist nicht in mir, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Bitte beachten Sie, Paulus spricht hier zu Menschen, die bereits Christen sind. Ihnen empfiehlt er, zwischendurch mal Inventur zu machen und ganz gewissenhaft nachzuschauen, ob Jesus Christus tatsächlich noch in Ihnen ist. Eine solche Inventur, so jedenfalls meine eigene Erfahrung, sollte im Grunde jeder Christ 2 oder 3 Mal im Jahr machen. Sich irgendwohin zurückziehen, wo man in Ruhe nachdenken, in der Bibel lesen und beten kann. In Vers 6 schreibt nun Paulus, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Dieser Satz weist ein weiteres Mal darauf hin, dass sich Paulus gegenüber seinen Kritikern und Gegnern gedrängt fühlt, sich für alles und jedes zu rechtfertigen. Kaum hat er ihnen empfohlen, sich selbst zu prüfen, schon fügt er hinzu, meine Mitarbeiter und ich, wir haben es auch getan. Weiter ab Vers 7. Wir bitten aber Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir als tüchtig angesehen werden, sondern damit ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien. Denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Und dies beten wir auch um eure Vollkommenheit. Die Art und Weise, wie Paulus sich hier ausdrückt, dürfte manchem Bibelleser ein wenig fremdartig vorkommen. Im Prinzip geht es aber einfach nur darum, die Gemeinde in Korinth möge geistlich gesehen so gedeihen und blühen, dass alle nur noch auf sie blicken. Sollte es dazu kommen, ist Paulus gern bereit, sich mehr in den Hintergrund zurückzuziehen. Wir freuen uns ja, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid, schreibt Paulus. Und in diesem Punkt unterscheidet er sich von so manchen Zeitgenossen. Denn wer sieht schon gerne zu, wie die eigene Bedeutung abnimmt, während andere in den Vordergrund rücken? Andererseits habe ich schon häufig mitbekommen, wie einer zu einem anderen sagt, wann wirst du nur endlich erwachsen? Und genau darum geht es eigentlich. Paulus möchte, dass die Christen in Korinth im Glauben reifen und erwachsen werden. Dann hat er als geistlicher Vater der Gemeinde seine wichtigste Aufgabe erledigt und kann sich beruhigt zurückziehen. Dass es noch nicht so weit ist, dass die Gemeinde noch nicht so weit ist, weiß Paulus allerdings ganz genau. Vers 10. Deshalb schreibe ich auch dies aus der Ferne, damit ich nicht, wenn ich anwesend bin, Strenge gebrauchen muss nach der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zu erbauen, nicht zu zerstören. Wenn es nach Paulus ginge, so wäre ihm offenbar nichts lieber, als eine harmonische Zeit bei den Korinthern zu verbringen. Im vorigen Kapitel haben wir ja mitbekommen, wie es ihn regelrecht graut vor Zorn und Zank und übler Nachrede. Aber nur um des lieben Friedens willen wird Paulus kein Blatt vor den Mund nehmen. Denn dafür ist ihm die Gemeinde in Korinth zu wichtig. Er will sie unbedingt auf dem Weg des Glaubens halten bzw. bringen. Ab Vers 11 folgen nun noch einige Schlussworte, mit denen der zweite Korintherbrief endet. Paulus schreibt, zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. An dieser Stelle muss ich einfach noch mal kurz unterbrechen und Ihnen erzählen, was der Theologe Dr. Walter Wilson auf seine alten Tage einmal erlebt hat. Ein Freund kam auf ihn zu und drückte ihm einen herzlichen Bruderkuss auf die Stirn oder auf die Wange. Danach zögerte er einen Augenblick, weil Dr. Wilson nicht alleine war, sondern seine Frau bei sich hatte. Und schmatz bekam auch sie als Glaubensschwester einen Bruderkuss verabreicht. »Also, wenn ich ehrlich bin«, sagte der Freund von Dr. Wilson an ihn gewandt, »weiß ich jetzt ganz genau, was mit einem heiligen Kuss gemeint ist. Aber das mit deiner Frau, ich weiß auch nicht recht, Das war irgendwie ganz anders. Zum Glück konnten alle drei darüber herzlich lachen, aber seit ich davon gehört habe, überlege ich mir sehr genau, in welchem Fall ich der Aufforderung des Apostels Paulus zum Küssen Folge leisten soll. Und hier noch der Schluss von Kapitel 13. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Es grüßen euch alle Heiligen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.